Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute mit einer, ja, Hot Reaction, wie man so schön sagt, mit einem heißen Debriefing vom Aufstieg des nächsten deutschen Nationalspielers in die Top 14. Erik Marx mit dem RC Van, eine mittelschwere Sensation. Einer, der sich ganz besonders auf die Duelle mit diesem Verein freut, ist Oskar. Hallo Oskar, wie sehr freust du dich auf das nächste deutsche Duell in der Top 14?
Ja, ich freue mich natürlich sehr. Hallo Marc. Hab jetzt auch mal dem Erik gerade mal geschrieben, der mir heute um 11.13 Uhr hat er mir eine Frage gestellt, dass er um die Uhrzeit entweder schon oder noch wach ist. Beides ist ziemlich beeindruckend. Ja, habe ich jetzt geantwortet, wenn er mir dann zurückschreibt, bekommt er vielleicht auch noch einen Anruf, also bleibt dran. Aber ja, freue mich sehr. Hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Grenoble habe ich schon als sehr, sehr stark eingeschätzt. Natürlich habe ich das nicht gehofft, ja. Bin ja auch aktuell in Aachen und hier beim Aachener Rugby Club mein Lauftraining am Absolvieren. Und habe dann am Anfang der Woche sogar die Mutter und den kleinen Bruder vom Erik getroffen. Sind natürlich dann die gesamte Familie runter nach Toulouse, um den großen Bruder, den Sodermann, zu unterstützen. Und es hat ja funktioniert. Deswegen von uns herzlichen Glückwunsch an dich, Erik, und natürlich auch an alle Vans-Supporter. Super Leistung.
Absolut, also wirklich eine sehr spektakuläre Leistung. Wir werden sicherlich noch ein kleines bisschen drüber sprechen. Erster Verein aus der Bretagne, die es in ein Finale geschafft haben. Erster Verein aus der Bretagne, die es in die erste Liga geschafft haben. Erster Verein aus der Bretagne, die einen nationalen Titel in Frankreich geholt haben. Ist schon eine ganze Menge.
Historisch.
Absolut. Ich meine, es ist natürlich auch, wie gesagt, wir kommen aufs Spiel sicherlich an geeigneter Stelle nochmal zu sprechen. Nach der Top 14, einfach aufgrund der Rangfolge, wobei man natürlich sagen kann, das ist das relevanteste Spiel von diesem Wochenende gewesen.
Ja, oder wir fangen einfach damit an. Wir fangen einfach damit an.
Ja. 15.000 Fans beim Public Viewing. Wie viel? 5.000, 6.000 Fans in Toulouse im Stadion? Weiß nicht, ob es tatsächlich so viele waren. Das ist jetzt meine Schätzung. Das ist in der Stadt selbst wohnen 50.000 Leute. Gut, wenn du die Agglomeration, die Dörfer drumherum mitzählst, sind wir bei 80.000. Aber so oder so ist das schon ein La Rochelle-Level an Abdeckung. Für eine Region, die traditionell relativ wenig mit Rugby am Hut hat, ist es eine wirklich spektakuläre Leistung. Wir haben in unserem Vorgespräch schon mal ein bisschen überlegt, also Vorgespräch klingt jetzt größer als es ist, aber wir haben schon mal
2 Stunden Meeting vor dem Podcast der Redaktion.
Weil es ist halt wirklich, die Bretagne ist keine Rugby-Region. Und wir haben nicht wirklich eine Ahnung, weshalb ausgerechnet Van sich so für Rugby begeistern kann. Ja, sie hatten die U20-WM, Jocelyn Kobys U20-WM in Frankreich, die auch gut besucht war. Ja, die LNR hat viel Geld investiert über die Jahre, um Rugby im Norden Frankreichs oder nicht traditionellen Rugby-Gebieten zu etablieren. Wir erinnern uns 2016, das Halbfinale der Liga auch in Rennes. Ist aber auch schon ein bisschen her. Und das ist natürlich, dass ausgerechnet der RC Van, der eigentlich ein kleiner Ort ist, so eine fantastische Zuschauerzahl hat, auch im Vergleich zu dem, was die Fußballvereine der Region oder der Fußballverein der Region auf einem ähnlichen Niveau gezogen hat, ist schon spektakulär.
Was ich halt mir gut vorstellen kann bei Van, und ich bin ja auch viel auf Twitter unterwegs, ist, dass einfach Rugby vielleicht so eine tolle Sportart ist, dass sie, sage ich mal, über eigentlich ihre normalen Grenzen hinaus, also über den Süden Frankreichs hinaus, einfach an Popularität gewonnen hat. Das ist ja auch, was du immer sagst, Marc. Man kann natürlich sich den gleichen Kuchen immer wieder versuchen, nochmal neu aufzuteilen, oder man kann einfach einen zweiten backen und versuchen, in Regionen, die man jetzt nicht so mit Rugby assoziiert, wie der Norden Frankreichs oder Deutschland etc., unsere tolle Sportart weiter zu vermarkten. Und ich glaube, das hat dann möglicherweise gut geklappt. Man muss ja auch sagen, dieser Verein ist einfach kultig auch in dieser gewissen Art und Weise, dass in einem Profigeschäft, wie wir es heute kennen, der Trainer, der jetzt den Top 14 Aufstieg klar gemacht hat, seit der vierten Liga da ist. Also da gibt es wahrscheinlich auch wenige Vereine, die das vorher so gemacht haben mit so einer Kontinuität. und möglicherweise ja noch in der Top-Kartos bleiben, ja, mit dem angekündigten Budget von 30 Millionen. Wir haben in den letzten Folgen schon mal drüber geredet, was eine Stange Geld ist. Also Stade Français hat vielleicht 50 oder ein bisschen weniger als 50. Ist, 30 Millionen ist auf jeden Fall eine Ansage und auch, denke ich, ein klares Ziel, die Klasse zu halten.
Ich denke, was Wann halt auch so ein bisschen, was der Vorteil so ein bisschen ist, dass sie ein deutlich bretonischerer Verein sind, wenn man das so sagen kann, als die Fußballvereine der Region. Rennes natürlich definitiv ne, regional verankert, aber Lorient hat die bretonische Flagge im Vereinslogo, aber natürlich auch kein Verein, der besonders mitreißt, der FC Nantes. Wird immer noch gestritten, ob das tatsächlich Bretagne ist oder nicht. Und du hast natürlich dann mit Vereinen wie PSG und Marseille, die natürlich die größten Zuschauermagneten des Landes sind, immer die Sache, wie regional ist Sport tatsächlich. Und das, was Wann, glaube ich, ganz gut macht, genauso wie Perpignan oder Bayern, Biarritz, wie auch immer, Pau, einfach diese regionale Identität, die Bretonen ja nun mal haben, mit ihrer eigenen Sprache, mit ihrer eigenen Hymne, mit ihrer eigenen Flagge und allem drum und dran. Einfach ganz gut zu transportieren und einfach viel größeres Heimatgefühl wahrscheinlich verbinden oder rüberbringen können, als es ein globalisierter, als der globalisierte Fußball vielleicht kann. Aber nur am Spekulieren, aber ja, ich freue mich natürlich, dass der Rugby über seine traditionellen Grenzen hinauskommt. Wir haben mit Genf einen Verein, einen Schweizer Verein, der in die vierte Liga aufgestiegen ist, auch eine spektakuläre Leistung. Wir sind da sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist natürlich sehr schade, dass Rouen die zweite Klasse nicht halten konnte. Aber sind jetzt nicht die ersten, die in der zweiten Klasse Probleme hatten. Schwierig.
Sicherlich auch, wenn du schon sagst, im Reisekosten Rouen angesprochen hat. Gut, auch gut, dass du schon mal mit Genf das angesprochen hast, da wollte ich nämlich auch noch zukommen. Aber erstmal, das heißt natürlich jetzt auch für Wann wahrscheinlich, dass sie jedes Wochenende auf Auswärtsspiele mit dem Flieger müssen, weil anders kann ich es mir rein logistisch gar nicht vorstellen, wenn sie dann nach Toulon oder Montpellier ran müssen, ist ja dann schon eine große Strecke. Zumal ja auch die Autobahnen in der Bretagne nicht so super sind, ist ja, soweit ich weiß, das einzige. Ja, was, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, jetzt Bundesland wahrscheinlich nicht, aber so die einzige Region Frankreichs, in der man für die Autobahn eben nicht bezahlen muss. Mein bretonischer Kumpel hat mir das mal so erklärt, ja, weil es dann einfach Streiks gab und riesige Demonstrationen dagegen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, Marc, da wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen. Jedenfalls sind eben so auch die Autobahnen ausgebaut und man braucht ewig. Ich glaube, Brief Wann, das waren mit dem Bus fast 8 Stunden. Und dass das eine Top-14-Mannschaft zu jedem Auswärtsspiel macht, das wage ich zu bezweifeln.
Es sind enorme Kosten. Wir werden sehen, was das für das Budget von Lille nächste Saison macht. Ja, auch ein Verein, der jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist. Gab damals den Punkt, als in die zweite Liga oder in die Pro de Deux aufgestiegen wären, gab es mal diese wunderbare Karte. Da war Massy nicht in der Pro de Deux, aber Lyon, was tatsächlich ihr nächstes Auswärtsspiel gewesen wäre. Eine Strecke 1200 Kilometer. Das nächste Auswärtsspiel. Und das ist schon, wir werden es bei Wann sehen, wir haben es bei Rennes gesehen, vorletztes Jahr oder vorletzte Saison, was für einen Teil des Budgets einfach dafür drauf geht. Und muss man dann tatsächlich schauen, wie viel für den Spielbetrieb noch übrig bleibt. Ne? Aber der Verein hat seine großen Herausforderungen, er hat große Chancen, denke ich, der Rugbyverein der Bretagne zu sein. Wenn sie das ein oder andere Spiel nach Rennes verlegen, nach Lorient verlegen, nach Nantes verlegen, wobei ich glaube, dass Nantes und Lorient sicherlich die realistischsten Optionen sind. Einfach weil Nantes natürlich mit WM-Spielen schon an Rugby gewöhnt ist und Lorient, weil es deutlich näher ist und ja, ich sag mal, vor allem jetzt nach dem Abstieg in die zweite Liga wieder sicherlich auf jede zusätzliche Einnahme angewiesen ist. Und der Rasen leidet sowieso jedes Jahr Anfang des Jahres oder Anfang der Saison mussten ja die ersten drei Spiele verlegt werden, die ersten drei Heimspiele, weil der Rasen nach einem Festival komplett zerstört war. Nach dem Festival der bretonischen Musik übrigens. War eine große Ansammlung von Dudelsäcken.
Meine Großeltern sind ja, sag ich mal, zur Hälfte des Jahres meistens auch in der Bretagne in der Nähe von Crozon. Vielleicht sagt einem dem einen oder anderen was. Und ich natürlich als kleiner Bub auch immer da gewesen. Und die bretonische Musik ist mir im Gedächtnis geblieben, da am Hafen. Ja, ich finde es also, nur mal für sich selbst, sagen wir mal so. Wem es gefällt, soll Spaß damit haben. Aber was du schon sagst, ich finde es super interessant, weil es eben die Chance eröffnet, dass man wirklich so eine Rugby-Identität übers Gesamtfrankreich hinweg entwickelt. Ne? Dass man irgendwie sagt, okay, Lille und Vannes werden die Vereine des Nordens in gewisser Art und Weise. Das ist natürlich, denke ich, für den Sport super. Es macht den Sport national, das macht ihn nicht international, aber es macht ihn in Frankreich eben einfach nochmal in Regionen bekannter, wo ihn keiner kennt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eben in diesen Sommerferien, als ich in der Bretagne bei meinen Großeltern war, nach Rugby-Camps gesucht habe. Ich wollte irgendwie ein bisschen Rugby spielen und so. Aber es gab überhaupt nichts. Es gab nur Fußball. Und ich habe mich immer gewundert, weil es ist ja schließlich Frankreich, das europäische Land des Rugbys, ne, mit der besten Liga der Welt. Aber es gab eben nichts, weil es in dieser Region, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, überhaupt nicht entwickelt war. Und ich glaube, dass solche Vereine super eine Änderung anstoßen können. Und das ist, denke ich, sehr begrüßenswert.
Bin ja sehr gespannt. Lille natürlich auch an der Grenze, ob Lille vielleicht auch ein Ort ist, der so ein bisschen das belgische Rugby-Potenzial abgreifen kann. Belgien ja von den europäischen Ländern oder von den EU-Mitgliedstaaten, die nicht traditionelle, oder sagen wir einfach EU-Mitgliedstaaten, das schließt schon ganz gut aus. Das Land mit den meisten Top-14-Spielern. Ich glaube, nur Spanien und Portugal sind da, wobei die sind, glaube ich, nicht mal besser, sind da nah dran. Belgien ist da schon echt gut dabei und
Würdest du jetzt auch Thibaut Flamand als Belgier rechnen oder wie?
ja, Vincent Debatty zum Beispiel ja auch.
Okay.
Jens Torfs hat, glaube ich, auch Top 14 gespielt.
Also du meinst All-Time oder aktuelle?
All-Time.
Ja, okay.
Also aktuell ist es, glaube ich, nicht allzu viel,
Ich
aber
glaube, All-Time sind wir in Deutschland jetzt bei 6. Und dann mit dem Erik sind wir bei 7 dann. Nächste Saison.
also es muss man vielleicht auch dazu sagen, ich glaube, das erste Mal, dass zwei Deutsche gleichzeitig Top-14 spielen. Und vielleicht auch nochmal ein Fun-Fact vom Finale, das ist auch ein kleines bisschen Karma für Grenoble. 4 von 6 Teams in den Playoffs hatten deutsche Beteiligung. Ne, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir noch nie hatten, dass so viele Deutsche eine realistische Chance auf einen Aufstieg hatten. Naja, drei hatten realistische Chancen auf einen Aufstieg. Ich möchte Maxim Holtmann da jetzt nicht zu nahe treten, aber ja, dass DAX vielleicht nicht unbedingt der größte Favorit auf den Aufstieg war, ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Ja, es ist, also wenn wir bei diesem Thema bleiben, ist das schon eine echt fantastische Ausbeute, wie viel, wie gut sich das auch für den deutschen Rugby entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du schon Genf angesprochen, hast du deutsche Rugby angesprochen. Und ich habe dann auch was Interessantes dazu gelesen, zu der Geschichte. In Genf ist ja ein Schweizer Verein. Und habe mir dann halt die Frage gestellt, ob das nicht möglich wäre, dass man den Rugby-Club Saarbrücken oder so etwas eben auch ins französische Rugby integriert. Und
Sazarois spielt sogar schon in
spielt sogar
Frankreich.
schon. Ja, okay.
Meines Wissens nach. Also zumindest war das vor einigen Vereinen noch einigen Jahren noch der Fall. Aber meines Wissens nach spielt das Sazarois in Frankreich.
Weil es wäre eine super Möglichkeit, wenn man es schafft, diesen Verein in die vierte oder dritte Liga zu bringen, eben deutsche Talente im 15er Rugby extremst zu fördern und zwar auf hohem Niveau immer Spiele zu geben. Dass man halt sagt, okay, all die Jungs, die viel Ambition haben, um wirklich was zu reißen im 15er, die schickt man nach Saarbrücken und dann geht's richtig ab. Dann spielt er ein bisschen in Frankreich, national vielleicht und da kann man sich natürlich auch empfehlen dann für höhere Aufgaben. Also, aber gut, das wusste ich nicht. Jetzt wissen wir es.
Ja, wobei es natürlich, man muss natürlich auch sagen, dass die Servette kein, also ich glaube, es ist einfach ein Unterschied der finanziellen Möglichkeiten, weil die Servette spielt mit einem jährlichen, die haben in der 13. Liga mit einem Budget von 1,4 Millionen Euro angefangen. Die Budgets haben sich
Der
entwickelt.
13. Liga. Das ist eine Ansage.
Die sind ja fast komplett durchmarschiert. Also in der Föderal sind sie jetzt, haben sie ein Jahr einen Aufstieg verpasst, aber ansonsten sind sie ja durchmarschiert. Es ist, die sind finanziell fantastisch ausgestattet, allein weil sie schon einen großen Fußballverein im Rücken haben. Das ist die eine Sache, aber zum anderen natürlich auch einfach vom starken Franken profitieren. Und das ist natürlich dann immer eine, so eine Sache, ne? Saarbrücken ist ein kleinerer Ort als Genf, formulieren wir es vielleicht ja, mal
nicht
so
ganz so
rum.
Eine Weltstadt, ne? Nicht ganz so hip.
Keine Weltstadt. Saarbrücken ist jetzt auch nicht unbedingt die Autoindustrie, ist weg aus Saarlouis. Bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, ne? Also ich wüsste auch nicht, woher der Deutsche Rugbyverband das Geld nehmen sollte, um diesen Verein zu stützen. Ich meine, prinzipiell stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Ich fände es fantastisch, auch weil ich denke, dass es für den französischen Rugby fantastisch wäre, sich auf diese Art und Weise die neuen Märkte zu erschließen.
Stimmt, ja.
Ich meine, stell dir mal wirklich vor, du hast jetzt natürlich die Rugby-Fans, aber stell dir mal vor, du ziehst die Belgier mit rein, über Lille oder was auch immer. Du hast die Schweiz, du hast Deutschland und dann steigt vielleicht noch Andorra auf und du ziehst das katalanische Publikum. Wobei das katalanische Publikum ja schon abgeholt ist. Aber nur als, da gäbe es ja durchaus einige Möglichkeiten. Es gibt, glaube ich, auch einen italienischen Verein, der in Frankreich spielt. Gut, aber das ist natürlich alles Zukunft.
Sag mal so, am einfachsten wäre es natürlich immer noch, wenn man es schaffen würde, alle nationalen Ligen, also die Rugby-Bundesliga, aufs Niveau der Top 14 zu bringen und dann mit einem richtigen Champions Cup, dass man sagt, okay, wir nehmen hier keine südafrikanischen Teams rein, sondern deutsche Teams, belgische Teams etc. Aber gut, das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Ja, bin ich prinzipiell auch vollkommen bei dir, allein schon, weil ich die südafrikanischen Teams nicht gerne im Champions Cup sehe. Finde ich unsinnig.
Ist auch aufgefallen, wir haben über das Finale gar nicht mehr geredet im Challenge Cup.
Nö, war ja auch keine französische Beteiligung.
Ja.
Ich meine, das Ding ist halt, es juckt auch nicht.
So,
es ist Gloucester schön und gut, ne? Aber die Sharks, wen interessiert's? Und dann beschweren sie sich hinterher, ja, wir sind ja voll im Nachteil, weil wir müssen ja nach Europa fliegen. So, ja, aber alle anderen müssen auch nach Südafrika fliegen.
Ja, aber nur für die Gruppenspiele.
Ja, bis zum Halbfinale.
Achso, bis zum Halbfinale, okay.
Bis zum Halbfinale. Das Halbfinale wäre dann in Europa, deswegen haben ja die Sharks auch im Stoop gegen Clermont gespielt. Aber ansonsten ist alles, haben alle die langen Reisewege. Und es ist halt einfach bescheuert. Es ist ja, keine Zeitverschiebung, schön und gut, aber deswegen ist es ja trotzdem ein ganzer Reisetag, also fast ein ganzer Tag im Flieger.
Und ich glaube, was Leute unterschätzen, wie wichtig so gut organisierte Reisen sind. Also, wenn du einfach nur, es natürlich ist aus Klimagesichtspunkten, so kann man das alles kritisieren, aber wir sind zum Beispiel letztes Jahr, als wir noch Top 14 gespielt haben, sind wir, als wir in Toulon Auswärtsspiel gemacht haben, einfach in Privatflieger gesprungen. Und es ist halt wirklich, wenn du privat fliegst, es ist halt nicht wie bei Ryanair oder so, sondern du gehst einfach an dein Gate, dann machst du Sicherheitskontrollen, wo es ist nicht wirklich eine Sicherheitskontrolle, weil, also so schon, ne, aber jetzt nicht so, ne, geht halt schnell und dann läufst du übers Gate, dann ist halt auch niemand, das ist halt Flughafen im Brief, so ein Provinzflughafen, da fliegst du auch alleine, dann springst du in eine Maschine, so eine kleine Privatfliegermaschine halt mit, sag ich mal, zwei Zweier auf jeder Seite und dann fliegst du halt los, dann bist du in 2 Stunden da, steigst aus und dann geht's ab. Wenn man halt dann aber 8 Stunden im Bus sitzt, für den gleichen Weg, und wir sind ja auch alle nicht kleine Jungs und unser Bus ist natürlich auch super ausgestattet, da kannst du die Sitze nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links, da war ich das erste Mal sogar ein bisschen überfordert, weil mit so einem Bus, ja, Flixbus sieht anders aus, sag ich mal, aber trotzdem, da hast du natürlich trotzdem dann die Beine schwer und der Rücken tut weh, und wenn du so einen Privatflieger reinspringst, da, das geht ratzfatz, das geht schnell, der Service ist natürlich auch nochmal super, und die Reisestrapazen sind einfach was ganz anderes. Also Reisefolge lange angekündigt, nie gekommen. Vielleicht kommt ihr nochmal, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, sollte sie jemals erscheinen.
Also es ist ein Riesenthema. Ne? Und wir dürfen an dieser Stelle auch nie vergessen, wie groß Frankreich als Land ist. Also was für eine Fläche dieses Land hat. Es ist ein sehr, sehr großes Land. Das darf man nie vergessen, ne? Aber ja, es ist natürlich erstmal eine sehr spannende Entwicklung. Wir müssen generell abwarten, wie es mit Genf weitergeht, weil aktuell dürften sie auch nicht in die zweite Liga aufsteigen, nach aktuellen Statuten. Die Biarritz-Regel, wenn man so schön möchte, wurde ja eingeführt, um zu verhindern, dass sie nach San Sebastian abwandern. Mal schauen, was daraus wird. Aber wir bleiben sehr gespannt. Wir freuen uns in jedem Fall erstmal, dass Wann das Finale gewonnen hat. Nicht unbedingt das qualitativ hochwertigste Finale, würde ich sagen.
Er muss halt einfach schon fairerweise sagen, so sehr ich es Wann, so sehr ich es Erik gönne und auch Theo Bastardi, mit dem ich ja gemeinsam in Paris in der Jugend gespielt habe. Ja, weil Grenoble hat wirklich so viele Chancen vergeben. Irgendwie, ich hätte, da gab es dann so einen Einblender Vorwürfe und dann Wann ein und Grenoble irgendwie 15.
Ja.
Und also Grenoble wirklich im Dauerattacke. Einfach keinen Versuch gelegt. Also das hat damit angefangen, dass sozusagen ein Maul, sag ich mal, schon über der Linie war und dann wollte der Hagler den Ball nur ablegen und jemand kommt von hinten und schlägt ihm den Ball raus. Aber gut, ne? So ist Rugby halt. Und ja, also. Aber ich sehe es ähnlich. Also Grenoble hätte wahrscheinlich schon einen Versuch verdient gehabt, sagen wir mal so. Wenn nicht sogar zwei. Ja.
Na, wir waren schon an. Ich will nicht sagen, sie waren. Also weil letzten Endes, wenn du so impräzise bist, dann weiß ich nicht, ob du wirklich die bessere Mannschaft bist. Aber ja, sie waren schon, sagen wir mal, sie waren das dominantere Team, aber mit der Fehleranzahl kannst du eben halt auch nicht gewinnen. Das ist dann. Ich verstehe schon, dass Grenoble. Ich meine, es tut mir für Grenoble halt wirklich mega leid. Weil du startest mit minus 12 Punkten in die Saison. Gut, davon kriegst du 4 zurück, bist du immer noch bei minus 8 Punkten.
Nachdem das sind zwei Siege.
Sind zwei Siege und du bist im Vorjahr. Oder vielleicht mal von Anfang. Du bist im Finale, verlierst das Finale, du verlierst die Relegation. Dann soll dein Team in die dritte Liga zwangsabsteigen. Wenige Tage, nachdem du den Aufstieg in die erste Liga verpasst hast, kriegst 12 Punkte abgezogen. Gut, kriegst 4 zurück, meinethalben. Kämpfst dich zurück, dass du am Ende der Saison das formstärkste Team bist. Kommst wieder ins Finale und lieferst dann so ein Spiel ab. Ist unglaublich
bitter. Geschichten, die nur der Sport schreibt. Aber ist ja noch nicht vorbei, ja? Ein Spiel gibt's ja noch.
Ich gönne es ihnen von Herzen, dass sie in die Top 14 aufsteigen, weil es einfach ein unglaublich wildes Jahr war und sie es verdient hätten, sich zu belohnen.
Soll ich unterbrechen? Sie haben ja sogar noch ihren Trainer entlassen.
Ah, okay. Bild eine Woche vom Relegationsspiel.
Nee, das hast du mir erzählt. Sie haben irgendwie ihren Trainer, die Spieler haben ihren eigenen Trainer entlassen.
Ach so, ja, genau. Im Laufe
der Saison. Ja. Also dann praktisch ohne Trainer haben sie dann diese Formkurve erreicht.
Und ich meine, ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nicht verheimlichen, dass ich Montpellier den Abstieg gönne. Genauso sehr, wie ich Grenoble den Aufstieg gönne. Das ist sicherlich eine 50-50-Balance. Aber ja, es war schon ein wildes Jahr, was sie hatten. Und ich meine, als Herthaner können wir schon mitfühlen, wie sich diese Art von wilden Jahren anfühlen. Grüße gehen auch raus an alle HSV-Fans, die kennen das sicherlich auch.
Der zweiten Liga.
Ich würde es Grenoble gönnen. Ich würde es Grenoble einfach so sehr gönnen. Das ist
eine gute Überleitung eigentlich zur Top 14. Viele Spiele, die unwichtig waren. Bordeaux 40-7 gewinnt gegen Oyonnax. Clermont gewinnt gegen Montpellier 52-15. Und da sind wir auch schon bei Montpellier. Und die hat damit jetzt eigentlich, was alle schon seit Ewigkeiten wussten, ist jetzt amtlich Montpellier im Relegationsspiel gegen Grenoble. Und man hat ja schon so ein bisschen gesehen an der Team Selection jetzt gegen Clermont, dass man sich auf dieses Relegationsspiel vorbereiten möchte, dass man die GIFs-Zahlen so hoch bekommen möchte, dass man, sag ich mal, mit der vollen Kavallerie gegen Grenoble da anreisen darf. Ist ja in Grenoble. Jetzt Frage an dich und ich beantworte sie mal schon mal vorneweg. Glaubst du, dass Grenoble eine Chance hat? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, diesen Kader, den Montpellier hat, der ist als Prototyp unglaublich schwer zu schlagen. Aber ich habe auch gesagt, wenn ein Team Montpellier schlägt, dann ist es Grenoble. Wie siehst du das?
Also ich muss auch sagen, dass ich bei Grenoble deutlich optimistischer bin, als ich es bei Wann gewesen wäre. Wann hätte ich auch gesagt, haben keine Chance gegen Montpellier. Da hätte ich schon gesagt, allein gegen ein Team wie Montpellier antreten zu dürfen, ist schon ein Riesenerfolg. Aber Grenoble sind, glaube ich, das Team mit den meisten Relegationsteilnahmen, wobei vielleicht Perpignan noch ein bisschen mehr, aber Grenoble haben 4 Relegationen mittlerweile gespielt, oder das ist jetzt die 4. Relegation, die sie spielen. Die haben im Gegensatz zu Montpellier eine sehr steile Formkurve. Und ich glaube auch, dass ein Spieler wie Sam Davis, der gegen Wann das schlechteste Spiel des Jahres gemacht hat.
Fandest du?
Ich fand ihn.
Ich habe nämlich Rugby Drama hat's nämlich geschrieben und ich habe das Spiel gesehen und ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Ich glaube, er hat 100% vom Tee gehabt. Er hat irgendwie den Spielplan so exekutiert, die Bälle hochgeballert, was er da für Kerzen, wie man im Deutschen sagt, rausgehauen hat. Ja, Chandel. Ich fand ihn eigentlich ziemlich über. Aber gut, nur meine Meinung, aber
ich,
bitte.
Ich fand ihn nicht schlecht, aber er hat natürlich auch diese Saison unglaublich gut vorgelegt. Er war definitiv der beste Verbinder der zweiten Liga, mit Abstand. Und gemessen an dem, was er in den Spielen davor gezeigt hat, fand ich schon, dass es sein schlechtestes Spiel des Jahres war. Und ich glaube, dass er gegen Montpellier nochmal eine Schippe drauflegen wird. Und das ist ja immer so ein bisschen das, worauf man auch setzen muss. Montpellier hat eine unglaublich schlechte Formkurve. Sie sind demotiviert. Wir haben Chaos im Verein. Wir haben schlechte Stimmung im Verein. Wir erinnern uns, es ist eine Woche her, dass der Verein oder dass die Spieler, mit Ausnahme von dreien, aber fast 40 Spieler zum Präsidenten gegangen sind, naja, abgestimmt haben, zum Präsidenten zu gehen und die Entlassung des Trainers zu fordern und des Sportdirektors, was nicht nur abgelehnt wurde, es wurde ihnen auch gesagt, der Sportdirektor wird zum Präsidenten befördert. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Kabine aktuell ist, in der so eine schlechte Stimmung herrscht, dass Grenoble mit einer positiven Einstellung da einfach, wenn sie ein bisschen unter ihre Haut kommen, da einen großen Unterschied machen kann. Aber es ist natürlich Wunschdenken, Montpellier haben einen fantastischen Kader und sie gehen auch als haushohe Favoriten in das Spiel.
Muss man ich jetzt einfach nur mal kurz die Seite von Montpellier aufgerufen. Du hast Karl Tu Inu Kaufer.
George.
Ja, danke. Der Mann hat meines Wissens nach müsste für die All Blacks gespielt haben, ne?
Ja, ja. Übrigens hat er seine Karriere in der Bonner aufgebaut. Kenne ich noch sehr gut.
Dann hast du den Mann. Dann hast du noch einen Jabaritze, georgischer Nationalspieler. Dann hast du einen Harry Williams, englischer Nationalspieler. Das ist nur die Prop-Situation. Wenn du dann runtergehst und dir die Hakler anguckst, hast du einen ehemaligen australischen, ne? Du hast Panga Musa, du hast Vanu Kakadze, georgischer Nationalspieler. Wenn du dann in die zweite Reihe guckst, dann wird es noch wilder, dann wird es vogelwild. Dann hast du drei französische Nationalspieler mit Chelleroux, Willemse und Ferg. Und also dann dritte Reihe geht es weiter. Da hast du einen Sam Simmons, du hast einen Jakub Kamara. Dann hast du auf der 9 hast du einen Weltmeister mit Reinach. Auf der Nummer 10 hast du einen Louis Carbonell, auch französischer Nationalspieler. Auf Center hast du einen Arthur Winston. Also du hast so einen starken Kader. Ja, und dann hast du auf Ecke solche Leute wie Ben Lamb etc. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Team A in die Relegation kommen kann und B, wie sie die verlieren. Also das ist, wenn du dir die Namen alleine mal anschaust, ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Ja, aber es hat auch seine Gründe, dass sie in die Relegation kommen. Und
ja, stimmt.
Es ist natürlich, hätte das vor der Saison keiner gedacht, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht an eine gute Saison geglaubt habe, weil es ist Montpellier, sie spielen seit Jahren schlecht und das ist eine, wenn man jetzt mal von dem Meisterjahr absieht, haben sie...
18, oder? 18, 19 war es?
Ja, und ne, da muss man auch so ehrlich sein, dass sie jahrelang enttäuscht haben, dass das Meisterjahr ein Ausnahmejahr war. Das muss man auch ehrlich sagen und seit 10 Jahren geht die Abwärtsspirale immer bergab und die Abwärtsspirale geht bergab natürlich. Aber
es ist schwer, dass er hochgeht, ne? Eine Abwärtsspirale.
Irgendwann muss mal der Punkt kommen, wo es dann wirklich mal Krach macht und was passiert. Und ich bin optimistisch, dass dieses Jahr der Zeitpunkt gekommen ist, wo Montpellier mal die Konsequenz für ein verbocktes Jahrzehnt irgendwo ziehen muss.
Indem sie immer ein Meister geworden sind.
Ja, aber wie gesagt, das war der Ausreißer nach oben. Ein nicht repräsentativ für den Rest der Jahre, die sie hatten. Vor allem nicht für das, was sie an Geld ausgegeben haben. Auch in Fairness sagen.
Aber ich kann es immer noch schwer vorstellen, dass sie absteigen. Ich habe so viel individuelle Qualität im Kader.
Ja, sehe ich prinzipiell ähnlich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Also ich mich halt noch, dem schließe ich mich nicht an, ja. Wahrscheinlich nie. Aber was ich mich frage, auch wenn sie absteigen, wenn sie den Kader behalten, und was nach allem, was ich gehört habe, wurde das ja schon gesagt, also hier wird niemand aus seinem Vertrag rausgelassen. Einige haben ja auch schon verlängert, auch an Topspielern. Wenn die wirklich absteigen, was eine langweilige Pro-Saison erwartet uns dann, weil ich glaube, dass da hast du Ben Lamb, der irgendwie auf dem Wing gegen irgendwie, also weißt du, das will ich mir nicht ausmalen. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ach naja, müssen wir mal schauen. Ich meine, es ist wild, was für eine kriminelle Energie dieser Verein auf den Platz bringt mit einem wegen Korruption verurteilten Straftäter, wegen Korruption auf dem Präsidenten ab, wegen häuslicher Gewalt verurteilten Prop, einem wegen häuslicher Gewalt angeklagten Fullback, falls Stuart Hogg tatsächlich kommt. Es ist eine, ohne Mann, das ist die Spitze des Eisbergs. Ne? Das sind erstmal nur die ersten, die am Einfall, das ist eine wilde, was Montpellier für eine kriminelle Energie an den Tag legt. Aber ja, es würde es fällt mir schwer zu glauben, dass ein Verein wie Dax gegen Montpellier gewinnt. Oder dass ein Verein wie Nizza Aushoch gegen Montpellier gewinnen kann. Ist schon stark davon auszugehen, dass sie Favoriten sind. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht so groß anders als die letzten 20 Jahre, die wir in der Pro D2 hatten, wo es meistens schon so war, dass die Absteiger direkt wieder mit aufgestiegen sind.
Sorry, dass ich gerade aufs Telefon gucke. Ja. Der Erik hat mir geschrieben, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Aber gut, ich glaube, dass wir ihn anrufen können, dass er nicht in der Lage zu. Aber gut, da ist das auch abgehakt. Bitte, Marc.
Ja, ich meine, ja, aber da freuen wir uns alle drauf. Ja. Ja. Aber Bayern und Perpignan waren jahrelang oder waren immer mal wieder Fahrstuhlvereine, die auf und wieder direkt abgestiegen sind und dann wieder aufgestiegen sind. Brie war auch so ein Verein, die ab und wieder aufgestiegen sind, immer mal wieder. Davon haben wir ja den einen oder anderen. Und dass mit Montpellier nicht anders sein wird, Montpellier wird direkt wieder aussteigen. Auf der anderen Seite haben wir das auch von Brief gedacht. Von daher,
wissen, was passiert ist.
Im Sport ist alles möglich. Ich gehe davon aus, dass sollte Montpellier tatsächlich absteigen, was sowieso schon unwahrscheinlich ist, sie direkt wieder aufsteigen. Auf der anderen Seite, wenn sie tatsächlich absteigen und das passiert, was angekündigt ist, nämlich dass sich Moed Altrad nach und nach aus dem Verein zurückzieht oder zumindest zum Tagesgeschäft zurückzieht, wer weiß, wie sich die finanzielle Situation entwickelt. Der Verein trägt sich nicht selbst. Denn Altrad sagt, in der zweiten Liga schieße ich kein Geld rein, aber die Gehälter bleiben die, wie sie sind, dann kann es auch sehr schnell eng werden. Auch abwarten. Es ist viel in Bewegung. Moed Altrad ist nicht dafür bekannt, ein zuverlässiger Mensch zu sein. Ein wenig sehr spontan, sagen wir es mal so rum. Von daher, immer abwarten, gucken, was passiert. Und bei Montpellier weiß man nie.
Nächste Woche Sonntag, soweit ich weiß, haben wir dann ja die Auflösung, richtig? Oder weil Samstag ist ja Barrage für die Top 14, dann Sonntag dann Access Match.
Ja. Ja.
Wenn wir schon bei Barrage sind, dann wahrscheinlich mit Blick auf die Top 14 gibt es einige Spiele, über die man reden sollte. Einige, die wir ja schon ausgeklammert haben. Bordeaux, Oyonnax ist, glaube ich, keiner Rede wert. Sicherlich auch nicht so wichtig. Lyon, Toulouse, 40 zu 28 für Lyon. Kann man vielleicht sagen, Toulouse natürlich stark rotiert, die erste Hälfte gewonnen, super gespielt. Ein Spieler, der mir besonders raussticht, ist Verger, zweite Reihe, wo ich denke, ist ein Jahr älter als ich und haben auch in der U21 gegeneinander gespielt und sowas und schon echt beeindruckend, wie er sich entwickelt hat, muss man einfach auch mal so neidfrei anerkennen, obwohl wir die gleiche Position spielen, ja. Will ja auch kein Position-Hater sein, der dann alles schlecht redet, dass er in der zweiten Reihe rumläuft, das geht natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, hast du zum Schüler was zu sagen, sonst würde ich einfach einmal weiterspringen zu Pro Perpignan. Also,
das, was man vielleicht noch sagen kann, auch eher neben dem Feld, das ist, glaube ich, das erste Mal seit echt langem ist, dass die oberen Ränge auf den Hintertortribünen geöffnet waren. Spiel war echt gut besucht, vor allem für Lyon-Verhältnisse. Dafür, dass es ja ja, klar, Saisonabschluss, aber ein relativ bedeutungsloses Spiel war nach einer verkorksten Saison. Stark, wie sich das gefühlt hat. Aber das ist mehr so am Rande.
Wenn wir jetzt dann schon bei Problemen oder Taten neben des Platzes sind, kommen wir mal zum Perpignan-Spiel. Po gewinnt zu Hause mit 36-24 gegen Perpignan. Ich hätte dir geschrieben auf unserem unbekannten Dokument, wieder Problem mit den Fans von USAP. Ich habe natürlich nichts mitbekommen, deswegen bitte, Marc.
Also, ab diese Situation, wir erinnern uns, Perpignan diese Saison bereits zweimal mit Geldstrafen für das Fanverhalten belegt, nach den Spielen gegen Montpellier und Clermont, außen gegen Clermont und auswärts gegen Montpellier. Und es gab jetzt wieder die Situation, dass zu einer, ja, ich will jetzt nicht sagen riesigen, aber zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Heim- und Auswärtsfans gekommen ist. Vorne links, also dort, wo keine Tribüne ist, auf Höhe der Mahlfeldstangen. Ja, da dürfte auf Perpignan wieder ein bisschen was zukommen, aber es sind natürlich Dinge, die wir nicht sehen wollen, die im
vorne Rugby links, Klopperei vorne links, Jungs.
Ja, auf dem Feld, ne? Ja. Kein Problem. Vermisse ich ein kleines bisschen, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. So ein kleines bisschen fehlt's. Nicht viel, aber ein ganz kleines bisschen.
Aber sorry, dass ich unterbreche, aber es gibt ja jetzt schon sogar, also alle 4 Wochen oder 5 Wochen treffen sich ja die Schiedsrichter in Marco Si. Und dann reden die so, ja, das wollen wir verändern, das wollen wir pfeifen. Wo sie jetzt den Fokus drauf gelegt haben, ist auf das zu dolle Feiern. Also sich zu sehr freuen. Und das finde ich, also das fand ich auch schon ein bisschen übertrieben. Und man merkt das immer genau, auf was sie sich konzentriert haben, weil du kannst darauf Geld wetten. Kann man nicht, aber könntest du, ja. Dass auf dem darauffolgenden Wochenende es bestimmt in jedem Spiel 2 Penalties genau für das gibt. Und wer wann Brief gesehen hat, wird das gesehen haben, ja. Wann legt ein Versuch, der Prop schreit zu seinen Fans, ja, direkt mal Penalty gegen Wand fürs laute Schreien. Und dann wird das, also, aber gut, das geht alles in so eine Richtung, die Marc auch sagt. Muss jeder selbst wissen.
Ah, es ist natürlich ein bisschen Feuer auf dem Feld, finde ich schon immer ganz schön. Ne? Dafür schauen wir es ja auch. Ja, klar, nicht übermäßig. Ich will keine Gehirnerschütterung durch Faustschläge sehen, aber so ein bisschen Feuer darf schon sein.
Man darf ja nicht mehr den Kopf tätscheln. Wenn man jetzt das war auch gestern, hat der Achter von Wann irgendwie eines ausgetackelt, so ein bisschen den Kopf getätschelt und der Kommentator direkt, ja, unsportliche Geste und so. Pff, weiß ich nicht.
Es ist nicht so lange her, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich kann mich erinnern, dass Brian Habana in dem Spiel in Schottland in Murrayfield den gegnerischen Winger ins Aus getackelt hat und dann beim Aufstehen den Kopf einmal richtig Gesicht voran in den Rasen gehauen.
Ich kann mich noch an einen Buckys Butter erinnern, der irgendjemanden getackelt hat und dann beim Rollerrutschen erstmal den Kopf nuss verteilt hat. Dass sowas verboten ist, das ist ja noch in Ordnung, also das ist ja richtig so. Aber man kann es auch übertreiben, glaube ich, ja.
Bisschen Feuer da schon sein, aber auf den Tribünen muss das nicht unbedingt sein und vor allem das dritte Mal in dieser Saison, dass Perpignan wahrscheinlich eine Geldstrafe kassieren wird und vor allem die Fans haben vor einer Woche 8.000 Euro gesammelt, um die Geldstrafe gegen Clermont zu bezahlen, weil sie gesagt haben, also Leute, das geht so nicht. Und die Fans von sich selbst aus gesagt, das machen wir nicht, das ist blöd und das können wir dem Verein nicht aufbürden, wir sammeln Geld, um unsere Strafe abzubezahlen. Das ist jetzt eine Woche später, dass schon wieder so eine Scheiße passiert. Entschuldigung für die Wortwahl. Wobei eigentlich nicht. Stimmt schon. Verstehe nicht, weshalb man sich beim Sport prügelt. Was kann meine Po.
Wenn ihr euch prügeln wollt, dann trefft euch auf irgendeinem Acker. So, dann.
Da ist ja, so. Meine Po haben viel dafür getan, dass. Haben in der Vergangenheit, gerade zu Zweitliga-Zeiten, auch eine Fanbase gehabt, die auch mal dazu geneigt hat, bei Spielern aus Fiji Affenlaute zu machen oder eine Banane aufs Spielfeld zu werfen oder andere Dinge von sich zu geben, die im Sport überhaupt noch sonst nirgendwo einen Platz haben. Aber Po hatte als Verein viel dafür getan, dass es ein sehr familienfreundliches Stadionerlebnis wird. Und dass die Fans der Katalanen oder dass die katalanischen Fans da ein bisschen feuriger drauf sind, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt irgendwo Grenzen und die wurden in dieser Saison ein paar Mal zu oft überschritten. Und mit ein paar Mal nicht dreimal. Also alles, was Geldstrafe nach sich zieht.
So, und Statement.
Ja, müssen wir auch nicht allzu viel Zeit damit verbringen, weil letzten Endes gibt es schönere Dinge, über die wir reden können, nämlich spannende Spiele, wie zum Beispiel Paris gegen Toulon. 23-20, Toulon am Ende nochmal auf den Defensivbonus rangekämpft. Paris, die ja durchaus gewinnen mussten, um Halbfinalplatz wirklich sicher zu haben. Daher das sehr schönes Ergebnis für beide Seiten eigentlich, mit dem sie sehr gut leben können. Toulon kriegen ihre Heimbarrage. Paris ein Halbfinale direkt.
Ich muss aber irgendwie sagen, dass ich vom Multiplex generell sehr enttäuscht war. Also das Pro Deux Multiplex war ja verrückt. Spannung und einfach richtig gutes Rugby. Weil ja noch alles offen war. Qualifikation war offen. Abstieg war genauso offen. In der Top 14 war der Abstieg eigentlich seit, ja, weiß ich nicht, seit bestimmt 3 Wochen war das irgendwie durch. Und auch eigentlich auch das Access-Match war irgendwie auch durch. Na klar, jetzt nochmal, was spannend war, war die Qualifikation. Also ging es, glaube ich, um vielleicht noch einen 6. Platz. Darum ging es noch. Hattest du noch ein paar Vereine, hattest du Pau, hattest du Clermont, hattest du bei, nee, Bayern auch nicht mehr, hattest du Racing noch? Ja. Und Castres, Racing, genau.
Und Castres. Und an sich, weißt du, das, was mich halt am meisten stört, war, dass eigentlich noch viel auf dem Spiel stand. 8. Platz für Champions Cup Qualifikation hätte noch geholt werden können. Ich meine, Racing, Castres und, oh, ich weiß nicht gerade nicht, wer der dritte Verein ist. Castres und Racing am Ende punktgleich mit 61 Punkten.
Ja.
Dahinter mit 60 Punkten ist
müsste Clermont sein, oder? Auf dem 8. Nee.
Clermont ist auf dem, ja doch, ja. Clermont, ja. Und es wäre ja durchaus noch spannend gewesen, aber meine La Rochelle Racing war ja sogar live auf TV5. Was für ein langweiliges Spiel.
Ich habe es nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann den Multiplex ausgemacht.
War am Ende, obwohl es so eigentlich spannend hätte sein müssen, es hat mich null gecatcht. Es war am Ende relativ langweilig, auch weil beide Seiten sich nicht wirklich viel probiert haben. Ja, La Rochelle ein bisschen mehr noch gerade mit Vorteil, kam dann mal ein Crosskick oder so und das war dann schon ein bisschen was, aber gerade Racing haben so vorsichtig gespielt und eigentlich wirklich nur auf Defensivbonus, sind nicht mal auf Sieg gegangen, sondern nur auf Defensivbonus und das war am Ende schon, ja, war kein Rugby-Highlight.
Ja, denke ich auch, vor allem der Multiplex war ja 21 Uhr, sozusagen Primetime, möchte man meinen, also du hattest eben das Pro Deux-Finale vor dem Multiplex. Und dann war das Pro Deux-Finale, denke ich, doch auch spannender. Und dann habe ich das eben geguckt, das Pro Deux-Finale. Dann habe ich den Multiplex kurz angemacht. Aber auch nicht wirklich lange. Und dann, ja, dann habe ich mich meinem Football-Manager-Safe gewidmet. Das war spannender. Ja. Ich bin leider auch verloren im Europa-Conference-Halbfinale gegen Fulham. Aber ja, mehr Emotionen hat es auf jeden Fall gebracht.
Ja, das glaube ich. Das Finale der Frauen war eigentlich, war ganz, also ich kam mal vom Finale der Frauen und da war viel Action auf dem Feld, kommen wir auch gleich noch zu, aber es, also da war halt wirklich, da war Action, da war also es war ein Kracher, ne, also das muss man so sagen. Und dagegen war dann La Rochelle Racing wirklich, ja, war sehr anders.
Um vielleicht schneller zu den Frauen zu kommen, die haben es nämlich auch verdient. Ich glaube, auch viel drüber zu reden, waren auch relativ viele Leute im Stadion. Einfach mal kurz nochmal die Barrage-Paarungen sozusagen. Das wäre dann jetzt das, also das Spiel zur Qualifikation fürs Halbfinale. Sind das im Deutschen, denke ich, würde man das so übersetzen. Da hast du einmal Toulon gegen La Rochelle, die dann gegen Toulouse ran müssen. Dabei vielleicht, ja, Toulon das erste Mal nach 6 Jahren in den Playoffs. Und du hast Bordeaux gegen Racing, die dann gegen Stade Français im Stade Jean-Bouin ran müssen. Toulon, La Rochelle, wen siehst du vorne?
Nur mal kurz, das Halbfinale ist in Bordeaux.
Ah, sorry, mein Fehler.
Ja, im Fußballstadion. Deswegen Bordeaux, denke ich, wird ins Halbfinale kommen. Denke ich mal. Also sie werden sehr motiviert sein, Heimhalbfinale zu spielen. Würde ich ihnen auch, Bordeaux vielleicht auch so das Team, dem ich in der Saison mit am meisten die Finaleinzug gönne. Ja. Oder gönnen würde. Denke auch, dass ich in einem anderen Spiel wird sich auch Toulon durchsetzen. Wir hatten es jetzt seit Einführung der Barrage-Spiele erst 2 oder 3 Mal, dass sich das Auswärtsteam durchgesetzt hat. Castres hat man Toulouse gewonnen, letzte Saison Bordeaux und Lyon. Weil, ja, normalerweise die Heimteams durch, zumal Bordeaux, glaube ich, auch einfach das deutlich bessere Team sind als Racing dieses Jahr. Mhm. Allem auch, was die Formkurve angeht. Toulon, La Rochelle wird sicherlich deutlich spannender, aber auch da würde ich Toulon tendenziell einen Tick weiter vorne sehen, weil La Rochelle dann doch auch, vor allem jetzt auch in diesem letzten Heimspiel, etwas enttäuscht hat.
Es ist ähnlich. Für mich ist es eher so ein Spiel wie Golden Ananas, weil egal wer von den beiden Teams gewinnt, ich glaube Toulouse wird deshalb mal zu Hause gewinnen. Ananas zu Bordeaux sich genauso wird gegen Paris spielen, wird Bordeaux, denke ich, gewinnen beim Heim-Halbfinale und dann hast du Toulouse-Bordeaux und dann wird Toulouse gewinnen. Das ist, also so sehe ich das. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ja,
ja, wobei ich, also ich würde auch auf diese Finalpaarung tippen, wobei ich persönlich Bordeaux vielleicht einen Ticken weiter vorn sehen würde.
Als Toulouse?
Ja. Zum einen würde ich Bordeaux den Titel gönnen.
Aber Marc, du weißt, Toulouse wird mit ihrem besten Mannschaft spielen dann, ne?
Ja. Bordeaux hat aber auch hat ein sehr gutes Team. Stimmt, also das darf man auch nicht vergessen, was die für, also was gerade was die Backline angeht, ist das, glaube ich, ist Toulouse auf der 10 Ticken besser und auf der 9 natürlich auch. Aber ansonsten.
Sorry, dass ich immer unterbreche. Da breche ich heute den ganzen Tag. Aber Dupont, wie gut ist der Mann? Ich weiß nicht, Dino Rugby ist ja nicht unser Steckenpferd, reden wir nicht drüber. Aber wie gut war der bitte? Also, der Mann, was kann er eigentlich nicht? Also, das ist. Ich glaube, der ist unterschätzt. Ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig der für ein Spiel ist.
Ja.
Und ich wüsste auch nicht, wie Bordeaux den irgendwie in den Griff bekommen sollte. Also, aber gut, bitte. Mach weiter.
Ich weiß auch nicht, ich denke auch, dass sie das nicht unbedingt können. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus Positionen, auf denen Bordeaux besser ist. Auf dem Flügel zum Beispiel, glaube ich, kommt an dem Damien Penaud niemand vorbei. Und auch Damien Penaud ist ein Spieler, der ein Spiel entscheiden kann.
Mhm.
Und ich denke auch in den Centern ist ein Yoram Moefana, glaube ich, auch nochmal ein Stück besser als ein Paul Kost. Aber das ist alles sicherlich noch eine. Ich meine, am Ende des Tages, ja, ist Toulouse der Favorit und ja, Toulouse sind wahrscheinlich auch das bessere Team. Aber sind die Saison, haben sie schon Champions Cup gewonnen? Ich finde, das sollten wir ein bisschen gerechter aufteilen. Und Bordeaux sollte für ein Jahrzehnt des besten Zuschauerschnitts der Liga auch mal belohnt werden.
Also drücken wir unsere Daumen für Bordeaux.
Ich in jedem Fall, ja. Aber auch nur, weil Toulouse schon einen Titel geholt hat, ansonsten wäre ich da deutlich neutraler.
Der Gerechtigkeitspodcast.
Ja, ich meine, Bordeaux ist ein Team, das mich einfach auch mitreißt. Toulouse natürlich auch, aber Bordeaux.
Wir wissen doch alle, dass es am Wein liegt. Marc, komm.
Also in aller Fairness, wenn wir wirklich nur darüber reden würden, wäre Bordeaux ein Hassobjekt, weil A, hat Bordeaux keine guten Weine mehr.
Wieso denn? Hallo? Ganze Weinbranche offended?
Ich glaube, in der Weinindustrie ist es relativ bekannt, dass dass Bordeaux nicht mehr die Hauptregion des Weins ist. Die Hauptregion des Weins liegt mittlerweile, und da kommt der Lokalpatriot sicherlich auch mal ein bisschen durch, um Narbonne rum, wobei das auch global so gesehen wird. Time Magazine, Falstaff und Co. haben sich da alle geschiftet. Die andere Sache, und die macht mir Bordeaux wirklich unsympathisch als Stadt, ist, dass es die einzige Region Frankreichs ist, die nicht nur keinen eigenen Käse hervorgebracht hat, der beliebteste Käse in Bordeaux ist Gouda.
Oh, das ist hart. Das ist natürlich sehr hart. Noch härter wäre jetzt Quese gewesen.
Aber das ist schon der meistverkaufte Käse in Bordeaux ist Gouda. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich.
Vielleicht, weil da viele Deutsche leben oder so?
Nö, nee, ist eine sehr lange niederländische Tradition tatsächlich. Ja, okay. Als Hafenstadt gab es da enge Verbindungen mit den niederländischen Seglern. Und da hat sich das dann so etabliert. Aber sehe ich nicht wirklich als positive Eigenschaft. Aber es
für
ist
dich, dein Top-Käse, dein Go-To?
Im Sommer Roquefort. Aber das ist so ein Sommerkäse. Da kommt schon wenig rüber. Und im Winter, das ist aber auch ein sehr regionaler Käse, gibt es den Gouleroux. Ein, ja, sehr herzhafter Käse. Wobei ich vielleicht auch sagen muss, von dem, was man üblicherweise kaufen kann, ein Mittelalter Comté Und da bitte ich auch nicht, den Conté, den du in Deutschland kaufen kannst, mit dem Conté zu verwechseln, den du in Frankreich kaufen kannst. In Deutschland ist das ein sehr, sehr milder Käse. Das ist er in Frankreich überhaupt nicht. In Frankreich ist das durchaus ein, also vor allem der Mittelalter, durchaus kräftiger Käse. Und das ist das, was ich eigentlich mag, ein kräftiger Hartkäse.
So, Käse, großes Thema. Also ich kann mich erinnern, ich kam ja nach Frankreich an mein erstes Preseason-Game und dann gab es nachher dann so Käsebrotstullen mit so Schimmelkäse. Roquefort nennt sich der, ist das doch, oder? Ja, und ich habe den das erste Mal gegessen. Ich fand den so widerlich. Muss ich ehrlich sagen, ich habe das dann meinem Trainer gegeben. Und mein Trainer meinte nur zu mir, Oscar, pass auf, in 3 Jahren, da wirst du das lieben. Und desto mehr Schimmelkultur die haben, umso mehr magst du die. Was soll ich sagen? Der Mann hatte hundertprozentig recht. Ich konnte am Anfang überhaupt nicht ausstehen. Und da hatten wir einen Brief, so ein richtiges Käse-Fachgeschäft einfach, wo es alles gab. Top-Käse, es gibt ja so pasteurisierte Milch und da gibt es so Naturmilch, dass es der Geschmack immer anders ist. Und tatsächlich mein Lieblingskäse jetzt, Chèvre Bleu, also sozusagen Ziegenkäse, mit auch dieser, ich bin kein Käsefachmann, aber das ist einfach so Ziegenkäse mit auch dieser Schimmelkultur zersetzt, sage ich mal. Und unglaublich lecker und auch Roquefort, unglaublich lecker, am besten halt nicht mit pasteurisierter Milch, sondern mit, wie heißt denn das, Naturmilch, keine Ahnung. Dann schmecken die nämlich auch immer anders und mega.
Ist auch von meiner Seite eine absolute Reiseempfehlung, Roquefort. Ist ja eine AOP, also das heißt, nur Roquefort aus Roquefort darf Roquefort genannt werden. Das heißt, auch der ganze Roquefort, den ihr in Deutschland kaufen könnt, ist in diesen 3 Höhlen produziert. Und das ist ein wunderschönes kleines Örtchen mit einer fantastischen Aussicht. Und dort könnt ihr in die heiligen Hallen der Käseproduktion pilgern, würde ich jetzt fast sagen. Ich habe es 3-mal gemacht und es ist mindestens 3-mal zu wenig. Eine absolute Reise wert.
Apropos Reiseempfehlungen, wenn ihr noch euren Sommer planen wollt, ich verfolge nämlich manchmal so die Nachrichten, die wir bekommen. Da ist auf jeden Fall Reisebüro Marc gefragt. Bekommst ja einige Nachrichten diesbezüglich auch Frankreich-Rundfahrten, so, ne, wenn ich das richtig sehe.
Ja. Vor allem im Süden bin ich da immer gerne dabei, Tipps und Ratschläge und Restaurantempfehlungen zu geben. Oder Bäckereiempfehlungen auch tatsächlich, finde ich ja fast immer spannender.
Und wir sind ja alle, die besten Empfehlungen bezüglich Essen bekommt man vom Props, da sind wir uns ja wohl alle einig, ne, hier im Podcast.
Also schreibt uns gerne unter info@bleublancrugby.de. oder über unseren Instagram-Account BleuBlancRugbyPod. Dauert manchmal 1-2 Tage, dass ihr eine Antwort kriegt oder auch mal eine Woche. Arbeit hat man ja dann irgendwie doch. Aber wir lesen immer alles, auch wenn ihr Fragen habt. Und da freuen wir uns immer sehr drüber. Und Antworten kriegt ihr in jedem Fall. Es dauert nur manchmal ein paar Tage. So, das war vorweg.
Antwort, jetzt sind wir ja schon, sag ich mal, gut durch den Podcast gekommen. Wir haben uns auch dem Ende. Aber eins wollen wir euch natürlich nicht unterschlagen, ist uns ja auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen. Was heißt darauf hinzuweisen? Es ist auch einfach toll, dass es das jetzt auf dem Niveau gibt, und zwar den Frauenrugby in Frankreich. Es war ein meisterliches Wochenende für La Rochelle. Wollen wir einfach mal damit anfangen?
Ja, denn es gibt, fangen wir vielleicht mal mit der kleineren Nachricht an, okay. Wobei das sicherlich auch eine kleinere Nachricht aus Podcast-Sicht ist. Die Basketballabteilung von La Rochelle ist nämlich in die erste Liga aufgestiegen, haben sich gegen Boulogne-Sac in der Finalserie durchgesetzt und steigen damit als Meister in die erste Liga auf. Auch erstmalig, haben auch einen ziemlichen Durchmarsch hingelegt. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich irgendwie nach der Basketballabteilung von La Rochelle geguckt habe, waren die in der 3. oder 4. Liga. Und jetzt in der 1. Liga. Aus Podcast-Sicht natürlich viel interessanter. Die Frauen von oder Rugby-Frauen von La Rochelle haben sich die Zweitligameisterschaft gesichert. Gegen Toulon, die etwas überraschend ins Finale gekommen sind, haben sich im Halbfinale gegen die Valkyren durchgesetzt aus Caen-Rouen. Die eigentlich meiner Sicht nach die Favoritinnen auf das Finale waren, während La Rochelle sich im Halbfinale gegen die Katalaninnen von Perpignan durchgesetzt haben. Was weniger überraschend. Ja, ein toller Erfolg. Auch das erste Mal, dass sich La Rochelle da einen Titel holt. Sie müssen in der Relegation gegen die Verliererin aus Rennes-Bobigny durchsetzen, um aufzusteigen. Kann also gut sein, dass sie trotzdem nicht aufsteigen. Aber in jedem Fall ein toller Erfolg und eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die das Trainerteam und das Team generell und der Verein dort leisten.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch immer schön zu sehen, sage ich mal. Wurde jetzt ja auch die Liste der Frauen der französischen Nationalmannschaft für die Sommertour oder sowas, habe ich gesehen auf Instagram. Und der Sport entwickelt sich, wird, was heißt professionell, das kann man vielleicht noch nicht so sagen, aber ich gehe fest davon aus, dass in 10 Jahren, denke ich, auch mehr Frauen ihren Lebensunterhalt mit Rugby verdienen werden können, weil sich einfach die Welt, die dreht sich nun mal, ja, und für den einen oder anderen vielleicht zu schnell, aber Frauensport gehört einfach dazu. Und jetzt, wo wir bei der zweiten Liga sind, kommen wir mal zur ersten. Auch persönliches Interesse von mir, nämlich die Frauenabteilung von Clermont-Ferrand, kann man so sagen, hat gegen Bordeaux gespielt. Das sind so die beiden besten Vereine. Ich glaube, gerade Bordeaux ist echt vorne weg. Ich kann mich erinnern von einer Freundin, die hat dann einen Brief gespielt und ist dann auch mal nach Bordeaux gegangen. Spielt es auch in der französischen Nationalmannschaft, einfach weil so dass Bordeaux sicherlich das Maß aller Dinge ist, was Frauenrugby angeht. Unterstreichen sie auch mit dem Titelgewinn der Elite 1, also der Top 14 der Frauen, gewinnen mit 32-17 gegen Clermont. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht gesehen. Du hast es gesehen, Marc, deswegen Feuer frei.
Also es ist Bordeaux sind ja Titelverteidigerinnen gewesen, hatten sich ja letztes Jahr im Heimfinale, dort war der Finaltag, in Bordeaux und haben sich dort schon gegen Blagnac durchgesetzt, die das dritte Finale in Folge verloren hatten. Diesen Fluch haben sie ja auch gebrochen. Blagnac sind dieses Jahr schon im Halbfinale ausgeschieden.
Yes.
Ja, es war auch eine dominante Leistung von Bordeaux gegen Blagnac im Halbfinale, muss man auch in aller Fairness sagen. Toulouse etwas überraschend im Halbfinale gegen Romagna ausgeschieden. Toulouse hat man dann schon gedacht, ja, es war nicht die beste Saison, die sie gespielt haben, aber zumindest mit Teilzeitverträgen der Konkurrenz durchaus voraus. Deutlich mehr als die Konkurrenz. Bordeaux hat sich wirklich gemacht und ich glaube, es waren zwei Dinge, die wirklich einen Unterschied gemacht haben. Bordeaux natürlich als Favoritinnen reingegangen. Jessie Trémolière als Topspielerin von Romagna mit einigen uncharakteristischen Fehlern. Ich erinnere mich kurz vor Ende, ein Ball, der am Ende eine 50-22, die zu einem Versuch geführt hat, der kurz vor ihr aufkommt und einmal komplett über sie rüberspringt und dann ins Aus. Auch eine Sache, die nicht oft passiert. Clermont hat viel, oder Romagna hat viel probiert, aber Bordeaux hat, also wirklich, da hat es bei jedem Tackle gescheppert. Waren sehr, sehr viele sehr dominante Tackles. Das waren sehr spürbare Unterschiede in der Verteidigung. Und dann am Ende eben auch mit einem dominanten Gedränge, auch etwas überraschend, aber mit einem dominanten Gedränge, vielleicht auch mal kurz an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob Asia Kalfawi durchgespielt hat, aber sie hat in jedem Fall 70, 75 Minuten gespielt für eine Tighthead-Prop.
Propchen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das korrekt gendert, aber eine spektakuläre Leistung. Ich glaube, der einzige andere erste Reihe-Stürmer, den ich kenne, der solche Zeiten raufgelegt hat, war der Hakler von Fiji bei der WM 2015, der ja alle Gruppenspiele durchgespielt hat. Auch Kapitän von Narbonne damals gewesen, nebenbei bemerkt.
Da solltest du den Namen kennen.
Ja, eigentlich schon. Fällt mir wieder ein. Aber ansonsten wirklich eine beeindruckende Leistung. Dass Carla Abels nicht selber gekickt hat, war eine spannende Entscheidung. Morgan Bourgeois, ja, natürlich schon eine sehr sichere Kickerin. Aber dass Carla Abels, das ist ein Finale, muss man hier vielleicht auch anrechnen, dass sie da den Schritt zurück macht. Im Finale im Halbfinale gegen Lina Queiroz ein gutes Spiel gemacht, die direkte Konkurrentin für die 10er-Position für Frankreich. Carla Abess ja sehr überraschend verloren hat, wenn man ehrlich ist. Ja, ich glaube, Romagna, ja, wenn Jessie Trémolière ein besseres Spiel macht, selbst dann Bordeaux haben sich in den letzten 10, 15 Minuten abgesetzt und durchgesetzt. Besten Teams gewinnen in den letzten 20 Minuten. Davor war es eng und Romagna lange vorne und dann ist Bordeaux unter dem Spiel weggerannt und 32-17 klingt am Ende eindeutig, das war es eigentlich überhaupt nicht. Sehr spannendes Spiel.
Wo konnte man das Spiel sehen? Wo wurde das gelivestreamt wahrscheinlich? Ne?
Genau, es war Liefer France 4 und zudem gab es aber auch einen Livestream auf Twitch mit, den kennst du sicherlich, Nogudi, ein Streamer aus Brief, der wohl früher auch bei den Espoirs von Brief gespielt hat.
Sorry, den Mann habe ich wirklich noch nie gehört. Noch nie. Warte, bei den Espoirs, wie alt ist der denn? Also soll ich den kennen? Habe ich den vielleicht sogar mit dem zusammen gespielt?
Das wahrscheinlich nicht. Er erzählt das nur immer, weil ich meine, die Frage hatte sich für mich gestellt, weil es nicht allzu viele, sagen wir mal, Streamer gibt, die ihre Liebe für Brief öffentlich kundtun. Sagen wir es vielleicht mal so einzigen. Rum. Aber ja, meine, er hat 14.000 Follower auf Twitch. Ich glaube, auf den anderen Kanälen ist es ein bisschen mehr. Ehemaliger Spieler von Brief. Weil er macht mittlerweile viel, gerade auch mit dem französischen Verband. Also er macht mittlerweile diese ganze Pre-Match-Sachen für den französischen Verband. Er hat das Finale der National hat er auch kommentiert, wobei es da zwei Streams gab, er Twitch kommentiert und auf YouTube war es France TV Sport. Also es war schon, der französische Verband hat sich echt Mühe gegeben, das Spiel nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch für die Fans sehr ansprechend. Und jung und modern, das war schon echt gut gemacht, muss man sagen.
Vielleicht ja dann nächstes Jahr dann auch bei uns in der Instagram-Story der Link zu finden. Mal gucken, ja, ob wir es hinkriegen. Aber in jedem Fall sieht man, Frauenrugby macht sich. France 4 ist ja, wäre das dann vergleichbar mit dem dritten Programm, mit dem deutschen Fernsehen?
Ja.
So, genau. Auch schon ein starkes Stück, dass das, sage ich mal, im Öffentlich-Rechtlichen so übertragen wird. Im positiven Sinne natürlich.
Ja, France 4 macht ja auch generell viel Rugby, muss man sagen. Also das ist ja, die haben ja immer mal wieder auch die Länderspiele der Frauen, haben sie auch oft. Eine schöne Entwicklung. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bordeaux in jedem Fall verdiente Meisterin und
auch von uns herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ansonsten drei Schilde sind weg. Wir haben noch den ganz großen für die nächsten Wochen auf dem Programm. Ach so, vielleicht noch kurz als letzte Nachricht, ganz am Schluss. Da gehört es eigentlich auch hin, weil es keine schöne Nachricht ist. Cognac offiziell in der 5. Liga. Sportlich den Klassenerhalt geschafft, finanziell abgestiegen. Obernas-Walz wird dafür die Klasse halten. Auch eine Sache, die eigentlich gegen alle Prinzipien des französischen Verbandes verstößt, aber sei es drum. Das vielleicht noch ganz am Ende. Aber das war's dann für heute wirklich.
Ja, mit diesen Worten entlassen wir euch in den Sommerurlaub oder was ihr macht, ja, eure Frankreich-Reise. Wir haben uns, haben mir wieder Spaß gemacht, eine tolle Folge hier aufzunehmen mit dir, Marc. Danke fürs Zuhören und macht's gut.
Dahin. Ciao.
Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte. Nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte. Und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.